Ja, ihr Lieben, hallo. Ich freue mich sehr herzlich, grüße ich euch auch drüber im Nebenraum, wenn ich euch nicht sehe. Ich denke, ihr seht mich dank der Technik. Und wir bringen Grüße mit von unseren Kindern, Manuel, Corinna und Tobias. Wir grüßen auch sehr herzlich von unserer Gemeinde in Bühl und ja, wir freuen uns, wieder hier zu sein. Es ist immer eine lange Zeit und umso mehr freuen wir uns dann, immer wenn sich ein Diensttermin bei euch nähert, dann freuen wir uns schon Wochen vorher darauf und dann kommt der Tag und ja, wir sind hier und dürfen die Gemeinschaft mit euch genießen. Meine letzten 7 Predigten waren ja Teile der Ich-Bin-Reihe. Da haben wir 6 von den 7 Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium angeschaut. Davor war noch eine einleitende dazu. Heute wäre dann das letzte aus dieser Reihe dran und da geht es um die Aussage Jesu, ich bin der Weinstock. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass wir so große zeitliche Lücken dazwischen haben, denn die Predigten sind, auch wenn sie in einem gewissen Zusammenhang zueinander stehen, doch für sich selbst abgeschlossen. Aber um den Zusammenhang nochmal ein bisschen uns zu vergegenwärtigen, möchte ich doch nochmal einen kurzen Überblick geben. Was mir von Anfang an wichtig war, dass wir bei jedem dieser Ich-Bin-Worte Jesu immer auf dem Schirm haben, ist, dass Jesus sich hier immer als Gott selbst identifiziert, der sich dem Mose im Alten Testament schon als der Ich Bin vorstellte. Und er macht deutlich, dass diese für uns so bedeutsamen Aussagen, dass er diese in der Autorität Gottes macht. Welches waren die Aussagen? Kann jemand noch? Nee, ich sage es einfach. Ich bin das Brot des Lebens, stand in Johannes 6, Vers 47. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12. Ich bin die Tür, in Kapitel 10, Vers 9. Ich bin der gute Hirte, in Kapitel 10, ab Vers 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben, in Kapitel 11, Vers 25. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Und heute wäre dann das letzte aus dieser Reihe dran. Ich bin der wahre Weinstock. Johannes Kapitel 15, ab Vers 1. Und diese 7 Aussagen sind für uns so eminent, denn sie bestimmen die Grundlage unserer Erlösung und unserer Beziehung zu Gott. Und falls ihr euch noch daran erinnert, mein erster Punkt in den meisten dieser Predigten war es immer nach der Geschichte des Vergleichsobjektes zu fragen. Was war die Geschichte des Brotes? Oder was steht hinter dem Licht? Welche Geschichte steht hinter dem Licht? Und so weiter. Der Herr Jesus stellt selbst diese Verbindung zum Alten Testament her und er bezeichnet sich selbst als das Original oder auch die Erfüllung dieser bildhaften Aussagen. Zum Beispiel spricht er das Manna an, das Gott seinem Volk in der Wüste aus dem Himmel gegeben hat. Und dann sagt er, dass er das wahre Brot ist, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und dann kommen wir zum Weinstock und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das bedeutet ebenfalls, dass es bis dahin einen Weinstock gab, der nicht das Original war und deshalb seine wahre Bestimmung nicht erfüllen konnte. Dieser Weinstock auf den er Bezug nimmt, das war das Volk Israel, das von Gott berufen wurde, aber letztendlich kläglich versagte. Und in diesem Bild geht es um die Fruchtbarkeit im Leben eines Gläubigen. Das ist unsere Bestimmung zeitlebens hier auf Erden, fruchtbar zu sein. In Jesaja Kapitel 5, in den ersten 7 Versen, wird uns das Volk Israel in dieser Funktion beschrieben und wie es sich dabei verhält und wie Gott damit umgeht. Ich möchte gerade diese Verse mal vorlesen, Jesaja Kapitel 5, Vers 1 bis 7. Da heißt es, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, was ich nicht getan habe? Warum hoffe ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauern einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Ja, Israel sollte durch gute Früchte Gott vor allen Nationen verherrlichen und ihm Ehre bereiten. Stattdessen brachten sie als Weinstock schlechte Früchte, haben wir gelesen, hervor und erfüllten somit auch ihre wahre Bestimmung nicht. Nun, das konnten sie auch nicht, denn diese guten Früchte, die wären ja eine Folge gewesen von Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes. Paulus schreibt ja recht ausführlich darüber, dass es nicht möglich ist, dies zu erfüllen, weil es nicht befähigt, sondern eben nur die Unfähigkeit der menschlichen Natur aufzeigt. Also es war nicht möglich, es zu erfüllen, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde. Das schreibt er im Römer Kapitel 8 und im Folgenden auch. Und wenn der Weinstock Frucht bringen soll, dann muss er die Reben und die Frucht nähren aus seiner eigenen Kraft, er muss Leben spenden. Da sie aber das Gesetz unmöglich halten konnten, da es ja kein Leben gibt, konnten sie auch keine lebensspendende, nichts weitergeben, was diese Früchte hervorbringen konnte. Und Israel hatte in dieser Funktion als Weinstock versagt und nun ersetzt Gott als Weingärtner sein Volk hier nicht durch die Gemeinde, weil letztendlich auch hier Zielverfehlung vorprogrammiert wäre. Das sehen wir durch die gesamte Geschichte der Christenheit hindurch. Wie viele Glaubenskriege hat es schon gegeben, mit wie vielen Toten und wie viele Machtkämpfe der Kirchen, die ganzen Verwirrungen der Kirchen und Gemeinden durch den Zeitgeist. Und wenn wir in unser eigenes Leben hineinblicken, gäbe es da bestimmt auch genügend Potenzial zur Zielverfehlung in Sachen Fruchtbarkeit. Und deshalb gibt es keinen Ersatz für das Volk Israel, sondern nur den wahren Weinstock. Und ich würde hier sagen, Gott sei Dank. Jesus ist der wahre Weinstock, weil er das Leben selbst ist. Und somit seine Reben, die an ihm dranhängen, ja, zur Fruchtbarkeit befähigt werden. Um zu sehen, wie das geht und was noch damit zusammenhängt, dazu wollen wir mal den Text lesen, in dem diese Ich bin-Rede Jesu eingebettet ist. Johannes Kapitel 15, ab Vers 1 und bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Schaut mal, das, was Jesus hier sagt, das spricht er nicht zu Ungläubigen, auch nicht zu Mitläufern, die ihn bewundern, sondern das sagt er hier im engsten Kreis seiner vertrauten Jünger. Jesus ist also der Weinstock und der Vater der Weingärtner. Der gläubige Christ wird hier als eine Rebe beschrieben, die am Weinstock dran angewachsen ist. Er besitzt von sich aus keine lebensspendende Kraft, um Früchte zu bringen, sondern nur, wenn er am Weinstock dranhängt, von dem er seine Kraft zum Leben bezieht, seine Nährstoffe. Und gleich nach dieser wichtigen Aussage, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, spricht Jesus in einem halben Vers von der unfruchtbaren Rebe, kommt aber im Verlauf dann nochmal drauf zurück. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und dann jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, an mir nimmt er weg. Und dann sagt er später, Vers 5b, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Die Bibel, die gibt hier ganz gut Aufschluss darüber, was oder eigentlich wer mit dieser unfruchtbaren Rebe gemeint ist. Und die Frucht ist hier ein strenges Kriterium. Wenn eine Rebe ein wenig Frucht bringt, und sei es noch so wenig, dann wird diese nicht weggetan, sondern sie wird gehegt und gepflegt. Dazu gleich mehr. Zunächst geht es mal um die, die gar keine Frucht bringen. Für diese hat der Weingärtner keinerlei Toleranz. Ihr Lieben, ich muss das sagen, das steht auch hier. Ja. Für die, die keine Frucht bringen, hat der Weingärtner keinerlei Toleranz. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die von solchen Menschen sprechen, die nach außen den Anschein erwecken können, dabei zu sein und dazu zu gehören, von denen Gott sich doch letzten Endes distanziert. Zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 9, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Hier spricht der Apostel Johannes von Antichristen. Das sind nicht strenge Atheisten, sondern sie kommen aus den Reihen der Gläubigen. Man glaubt es kaum. Sie werden hier Antichristen genannt. Oder in der Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen und verkehrte Dinge reden und die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und auch hier geht es um Irrlehren, um Verführer aus den eigenen Reihen, also Menschen, die den äußeren Anschein haben, dazu zu gehören, aber letztendlich zu den Reben gehören, die weggenommen werden und ins Feuer geworfen werden. In Matthäus Kapitel 7, ab Vers 15 bis 23, da wird Jesus in Sachen Frucht bringen noch etwas deutlicher. Wollen wir das mal lesen in Matthäus Kapitel 7, ab Vers 15. Da heißt es: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und auch hier in dieser Stelle ist Fruchtbringen ein prominentes Kriterium. Jesus sagt hier, dass Fruchtbringen immer nach außen für andere sichtbar wird und somit haben wir durch das Fruchtbringen auch eine Vorbildfunktion. In diesem Fall spricht er davon, dass wir dann gute Früchte bringen oder dann gute Früchte bringen, eben wenn wir den Willen Gottes tun. Christsein bedeutet nicht, den Lehren zuzustimmen, sondern eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, den Weinstock haben. Aber man kann zu allem Ja sagen und trotzdem am Ende auf dem Reisighaufen enden. Wenn man jemanden an seinen Früchten erkennen kann, dann ist das sicherlich auch ein guter Prüfpunkt für jeden selber, dass sich jeder selber mal einen Blick auf seine Früchte, dass ich einen Blick auf meine Früchte werfe und mal abchecke, wo stehe ich. Vielleicht auch die Frage, was hat sich nach meiner Bekehrung in meinem Leben geändert? Und wenn uns die Bibel so eindringlich zeigt, was mit unfruchtbaren Reben geschieht, dann glaube ich, ist eine Selbstprüfung hier eine gute Option, oder? Es gehört zu unserer Bestimmung als Kinder Gottes, Frucht zu bringen. Jesus sagt hier in unserem Kapitel 15, in Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. Ihr Lieben, das ist unsere Bestimmung. Dazu hat Gott uns erwählt, dass wir Frucht bringen. Und es ist mir noch nie so deutlich geworden, bis ich diese Predigt vorbereitet habe, wie ernst Gott es mit dieser Bestimmung meint. Wenn alle, die keine Frucht bringen, im Feuer des Gerichtes enden. Ja, das sagt das Wort Gottes hier, hatten wir gelesen vorhin. Das ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Das ist mir noch nie so deutlich geworden wie bis gestern Abend. Und das zeigt uns, dass unsere Errettung unabdingbar damit verbunden ist, fruchtbar zu werden für Gott. Guck mal in Philipper Kapitel 2, Vers 15 und 16, da sagt Paulus, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ja, also auch hier geht es im Prinzip um Frucht bringen. Das Wort darbringen. Das ist unsere Bestimmung. Das Wort des Lebens darzubieten, indem wir das Licht leuchten lassen. Und ihr Lieben, wir haben ein anderes Licht als das grelle, aufdringliche Licht, das die Welt so penetrant aufdrängt. Wir stellen doch zu Hause all unsere Beleuchtung mehr und mehr auf die neuen sparsamen LED-Lampen um. Geht es euch auch so? Ja, sind sparsam, man spart Strom, ist alles schön und gut. Man kann sie bunt machen, man kann den Farbton wechseln. Bei aller farblichen Vielfalt dieser neuartigen Leuchtmittel kommt keines davon aber auch nur ansatzweise an dieses schöne, warme Licht einer Halogenlampe dran. Ja, das, was wir in diese Welt hinausstrahlen, ist ganz andere Natur als das, was trendmäßig in dieser Welt so als erstrebenswert gilt. Es sind die altbewährten Werte, die uns Gottes Wort vermitteln, die das Wesen Gottes widerspiegeln. In 1. Petrus heißt es in Kapitel 2, Vers 12, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Oder in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist unsere Bestimmung. Und wir dürfen hier nichts durcheinander bringen. Wir kommen nicht dadurch in den Himmel, dass wir Frucht bringen, aber in die Hölle dadurch, dass wir keine bringen. Das ist die Aussage in unserem Text in Johannes Kapitel 15. Das heißt, wir werden, oder eine der Aussagen, das heißt, wir werden aus Gnade errettet, aber eines der wichtigsten Kennzeichen eines geretteten Menschen ist die Frucht, die dieses neue Leben eben hervorbringt. Und es ist, wenn wir das so ausdrücken wollen, ja, in gewisser Weise ein Echtheitszertifikat unseres Glaubens. Ich habe einige Stellen genannt, wo dies so zum Tragen kommt, aber es gibt wesentlich mehr Stellen in der Bibel, die uns das vermitteln wollen. Und weißt du, es geht hier auch nicht darum, dass eine zu wenig Frucht bringt. Nein, es geht ja darum, dass überhaupt keine Frucht gebracht wird, wenn eine Rebe weggenommen und ins Feuer geworfen wird. Und wenn du aber gerade am Verzagen bist, weil du denkst, du hast schon ewig keine mehr, was über den Glauben erzählt, oder du hast so wenig Gaben, mit denen du Gott groß machen kannst, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Es gibt noch Steigerungspotenzial. Wir vergleichen uns oft mit anderen und sagen, boah, was der alles macht, wie viele Menschen der mitbringt zur Gemeinde und was der alles erzählt, was er so für den Herrn wirkt und wie er glänzt. Und wenn ich auf mich schaue, wie selten ich über den Glauben rede und ja und so weiter, dann wird man ganz klein. Und schau mal, was Jesus sagt in unserem Text in Johannes Kapitel 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Es geht nicht darum, viel Frucht oder wie viel Frucht jemand, Entschuldigung, bringt, wenn denn überhaupt irgendwie, und das ist wichtig. Alles andere ist steigerungsfähig oder besser gesagt, steigerungsbedürftig. Es kommt nicht auf die Menge drauf an, sondern dass es überhaupt welche gibt. Entweder keine Frucht, dann bedeutet es, du bist nicht wiedergeboren oder du bringst Frucht als Folge deiner Wiedergeburt und die Menge der Frucht ist dann von der geistlichen Reife abhängig. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Frucht. Menschen, die ja, Menschen zu Jesus führen, ist zweifelsohne eine sehr wichtige Bestimmung, zu der wir berufen sind, sagte ich bereits. Und wir haben auch gelesen, dass allerlei gute Werke zu tun ebenfalls so dazugehört. Auch, dass wir, auch das, was wir reden, kann eine Frucht sein, die wir wachsen lassen, um Gott damit zu ehren. Ich denke gerade, was der Hebräerbrief sagt im Kapitel 13, Vers 15, durch ihn lasst uns Gott, also durch Jesus Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Warum auch immer hat er mir hier was verschluckt, aber das ist gut, wenn man das noch irgendwo im Kopf hat. Ja. Also, durch ihn, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja, auch das ist eine Frucht, das ist eine sehr wichtige Frucht, denn das ist die Hauptbestimmung des menschlichen Daseins, dass wir Gott durch Lob und Ehre verherrlichen und das wird auch in der Ewigkeit eine unserer Hauptaufgaben sein. Und so frage ich mich immer wieder, gerade in schwierigen Lebenssituationen, wie ich Gott mit meiner Reaktion darauf ehren kann. Und ich denke, eine der häufigsten Gelegenheiten, in denen wir Gott ehren können, wird wohl die Liebe sein, die wir unserem Nächsten entgegenbringen. Und da gibt es sicherlich viel Steigerungspotenzial in unserem Leben. Und ich glaube, da haben wir alle genügend Erfahrung, um sagen zu können, dass es nicht immer einfach ist. Und wir kennen doch alle so diese berühmte Stelle von Paulus über die Frucht des Geistes, wo er in Galater 5, Vers, oder in Vers 22, wo es da heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich las dazu mal in einem Kommentar, dass die griechische Sprache nach dem Wort Liebe einen Doppelpunkt zulässt. Demnach könnte man auch sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Und die Liebe besteht aus Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Darf man so auch sehen. Ja, aber es passt alles so und so. Auch das ist eine Frucht. Und die Liste biblischer Früchte für unser Glaubensleben ließe sich noch gut erweitern. Aber das ist nicht die Hauptaussage meiner Predigt, wenn auch schon ein wichtiger Teil. Aber die wohl wichtigere Frage, die uns der Herr Jesus in unserem Text mit auf den Weg geben möchte, ist wohl die Frage, wie schaffen wir es überhaupt, Frucht zu bringen, während unsere Fruchtbarkeit sich steigern soll. Und hätte ich diesen Text nicht gelesen, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, dann häng dich doch mal ins Zeug, gib alles, komm, streng dich doch mal an ein bisschen. Weißt, wenn du dann deinen Hobbys nachgehst, dann investierst du ja auch einiges an Mühe und Energie, hopp. Ja? Aber anscheinend ist das nicht das Erfolgsrezept. Schlimmer noch, ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe für das Scheitern des Volkes Israels war und auch vieler Christen heute in unseren Gemeinden. Es ist vielleicht das, was man heute als frommen Aktionismus nennen würde, und es ist das, was Kinder Gottes müde und matt macht. So hat sich unser Herr Jesus das nicht vorgestellt. Sein Rezept lautet anders. Er meint, es ist einfacher, sich reinigen zu lassen. Durch gereinigt werden bringen wir mehr Frucht. Jede aber, in Vers 2, der zweite Teil, jede aber von den Reben, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Vor Gott gilt dieses Prinzip nicht, je mehr du machst, umso fruchtbarer bist du. Auch nicht das Prinzip, je besser du es machst, umso fruchtbarer. Wir merken, wir Kinder Gottes leben nach anderen Prinzipien, als sie in der Welt üblich sind. Deswegen werden wir auch nicht immer verstanden von unseren ungläubigen Mitmenschen. Und Jesus beantwortet zunächst mal die Frage, wie werde ich gereinigt? Und denn das ist das biblische Erfolgsprinzip. Je reiner du bist, umso fruchtbarer bist du für Gott. Und auch in Sachen Reinigung soll das nicht dein Lebenskampf werden, sondern Jesus sagt, du bist rein um des Wortes willen, das er zu dir gesprochen hat. Heißt so viel, du bist rein einmal, weil du zu ihm gehörst und er für deine Sünden bezahlt hat. Aber das andere bedeutet es auch, das Wort Gottes, mit dem du dich regelmäßig beschäftigst, wird dich so prägen, dass du dich dadurch ins Reine veränderst, dass dein Leben rein wird. Ja. Und so wirst du fruchtbar für Gott. Das ist ein einfaches Prinzip, oder? Jesus zeigt uns im weiteren Verlauf, dass sowohl reinbleiben als auch darin eingeschlossen Frucht bringen geschehen nur durch Bleiben an ihm. Paulus schreibt, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und an diese Weisheit kommst du nicht einfach so dran, durch menschliche, logische Überlegung, sondern nur, wenn du mit Christus verbunden bleibst, dann, das gehört untrennbar zusammen, dann wirst du merken, du bittest Gott um Weisheit in einer Situation und du bekommst Weisheit. Und es erfreut dich und du merkst, oh, das kam aber jetzt nicht von mir. Und es war gut. Ja, und du dankst Gott und sagst, Herr Jesus, in dir liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, das ist ein schönes Erlebnis, das ich selber schon machen durfte und das uns die Bibel auch so sagt. Und wenn wir, oder Jesus sagt, wer in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, er sagt, es gehört untrennbar zusammen. Ihr merkt, ja, das gehört untrennbar hier zusammen. Und darauf gibt Jesus eine wunderbare Verheißung, die ich dir heute Morgen mit auf den Weg geben möchte zum Schluss. Dann wirst du bitten, was du willst, und es wird dir zuteil werden. Schau mal, in Johannes 15, Vers 7, da steht diese Verheißung. Nimm sie einfach mit. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Weißt du warum? Weil du das bitten werdest in seiner Weisheit, was dazu dient, um ja, dein Leben fruchtbar zu machen, um Gott zu ehren. Und da wird er dich reich beschenken. Nimm das so mit als Verheißung und freu dich dran und wachse daran und lasst uns gemeinsam reifen und Frucht bringen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass es hier eine Steigerung gibt in diesem Text von keine Frucht bringen, Frucht bringen, mehr Frucht und viel Frucht. Ja, so dass wir dieses Wachstum so selber auch erleben. Das wünsche ich uns allen gemeinsam. Amen.